Ihr seht, hier vorne ist nicht der Chile, ist auch nicht der Stan, ist auch nicht irgendein Prediger aus der Schweiz, sondern hier vorne ist Kevin. Und das finde ich so toll. Die Gemeinde, ich glaube DSV-weit, haben die Talentschmiede. Das ist so ein Programm für Jugendliche, wo sie ihre Gaben erkennen dürfen und lernen dürfen, diese Gaben einzusetzen. Wir haben im Dezember zum Beispiel eine wunderschöne Deko gehabt hier drin. Und das war von Timea, die auch in der Talentschmiede das gelernt hat, wie man das macht. Wir haben einmal im Monat oder Quartal haben wir das mit den Puzzles. Und das ist im 3D-Drucker gemacht, diese vier Puzzles, die man immer wieder sieht. Und das hat Martin mit Kevin zusammen zum Beispiel gemacht. Oder Kevin hat jetzt eben gelernt, wie es ist, dass man auch mal eine Predigt halten darf. Und ich freue mich riesig, dass wir das hier erleben dürfen. Du bist einer aus unseren Reihen. Du warst hier als Baby, du bist groß geworden, jetzt bist du so groß. Und du stehst heute Morgen hier. Und ich freue mich ganz, ganz fest auf deine Predigt. Und ich wünsche dir Gottes Segen und natürlich auch die richtigen Worte. Und dass wir hören und verstehen, was Gott uns durch ihn sagen möchte. Die Textlesung zu dieser Predigt ist in Jakobus 1, Vers 5 zu finden. Jakobus 1, Vers 5. Und da steht, wenn es jemandem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Zuhören, beim Lernen und dir für deine Worte. Gott mit dir, Kevin.
Es freut mich, dass ich heute hier das Wort an euch richten darf. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, hier in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, eine Predigt zu halten. Es ist mir ein großes Anliegen, Gottes Wort weiterzugeben und mich von ihm brauchen zu lassen. Auf welche Art auch immer. Ich konnte viele Grundlagen im Workshop Verkündigung in der Talentschmiede lernen. Vor einem halben Jahr durfte ich in Schaffhausen meine erste Predigt halten. Dafür hat mich Dominik Bono angefragt und auch in den Vorbereitungen unterstützt. Und nun wurde ich angefragt, hier eine Predigt zu halten, was mich sehr gefreut hat. Ich würde mich freuen, auch andere Personen aus unseren Reihen mal hier vorne stehen zu sehen. Ja. Ich habe die Predigt übertitelt mit Der Mann der Stunde. Die Geschichte, die wir heute etwas genauer anschauen, spielt etwa zwischen 550 und 400 vor Christus. In dieser Zeit durften die Juden aus dem Exil in Babylon nach Jerusalem und Israel zurückkehren. Dort wurde dann der Tempel und auch die Stadtmauer wieder aufgebaut. Ich durfte letzten Frühling an einem Musical teilnehmen, bei dem es um die Person und die Geschichte von Ezra ging. Ich kannte die Geschichte von Ezra, als ich am Musical teilnahm, noch nicht so gut. Doch ich lernte sie immer besser kennen und fand sie sehr spannend und lehrreich. Und darum möchte ich heute sein Buch und seine Geschichte etwas näher bringen. Das Buch Ezra hat seinen Namen logischerweise von Ezra selbst und behandelt die Rückkehr der Israeliten aus dem babylonischen Exil, den Wiederaufbau des Tempels und die Einleitung sozialer und religiöser Reformen. Ezra sorgte mit Nehemia für eine Wiederbelebung des Schriftstudiums nach dem babylonischen Exil. Wir gehen davon aus, dass Ezra selbst der Autor war, und Ezra schrieb vermutlich auch noch die Chroniken und einzelne Psalmen, wie zum Beispiel auch der längste Psalm 119. Etwa 60 Jahre bevor Ezra selbst in der Bibel auftaucht, erfahren wir von einem Erlass vom König Kyros, dem König von Persien. Dieser Erlass beendete das 70-jährige Exil in Babylon. Und das könnt ihr gerne mit mir lesen, und zwar in Esra 1, Verse 2 und 4. Esra 1, Verse 2 und 4. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Von Gott bewegt, erlässt der König Kyros, dass die Juden zurück nach Jerusalem ziehen dürfen, um dort den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Kyros selbst gab dem Volk die goldenen und silbernen Gefäße, die Nebukadnezar aus dem Tempel mitgenommen hatte, wieder zurück. Die Nachbarn der Rückkehrer gaben ihnen viele Güter mit. Dies wurde den Juden schon zur Zeit von Jeremia verheißen, was ich auch gerne mit euch nachlesen möchte, und zwar in Jeremia 25, Vers 11. Jeremia 25, Vers 11. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und dazu noch Jeremia 29, Vers 10. Ein paar Kapitel später. Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Nach diesem Erlass reiste die größte Gruppe von Juden, die je aus dem Exil zurückkehrten, nach Jerusalem zurück. Beim ersten Erlass waren es etwa 50.000 Personen. Diese Zahl finden wir in Esra 2, Vers 64. Doch im Vergleich zu den vielen Hunderttausenden von Juden, die im ganzen Medopersischen Reich verstreut waren und dort blieben, war es eine kleine Gruppe. Ist dies nicht erschreckend? Gottes Volk bekommt die Möglichkeit, wieder ins verheißene Land zurückzukehren, und nur so wenige nutzen diese Möglichkeit. Zu dieser Zeit waren verschiedene Personen, wie zum Beispiel Zerubabel, aktiv daran beteiligt, dass der Altar und der Tempel schnellstmöglich aufgebaut werden. Kurz nach der Ankunft in Jerusalem half er selbst mit, den Altar wieder aufzubauen, damit möglichst schnell wieder geopfert werden kann. Zerubabel war eine führende Person beim Bau des zweiten Tempels, an dem 2 Jahre nach der Rückkehr die Bauarbeiten begannen. Der Tempel wurde, obschon es immer wieder Unterbrüche gab, nach einiger Zeit fertiggestellt. Ist es nicht trotzdem ermutigend zu sehen, wie Gott seine Versprechen in der Bibel immer hält? Also wenn Gott etwas verspricht, wie jetzt zum Beispiel in Jeremia, dann hält er seine Versprechen auch. Dies war eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse von Esra aus Kapitel 1 bis 6. Nun möchte ich den Fokus auf Esra selbst, die Hauptperson vom Buch, richten. Erst in Kapitel 7 beginnt seine Geschichte. Bis dahin ist er eher unbekannt. Wir erfahren, dass er ein Schriftgelehrter und ein Nachkomme von Aaron war. Esra war kundig im Gesetz Gottes, Er forschte darin und wollte das Gesetz in Israel wieder bekannt machen. Wie schon bei Kyros gab es auch dieses Mal wieder einen Erlass. Dieses Mal vom König Artaxerxes. Und auch aus diesem möchte ich gerne einen Teil mit euch lesen. Und zwar in Esra 7. Esra 7, Vers 13 und 14 und den Vers 25. Und nun, von mir ist befohlen worden, dass alle, die von dem Volk Israel und den Priestern und Leviten in meinem Reich willig sind, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen können. Weil du vom König und den sieben Räten gesandt bist, um aufgrund des Gesetzes deines Gottes, das in deiner Hand ist, nachzuforschen, wie es in Juda und Jerusalem steht. Dann noch Vers 25. Du aber, Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die allem Volk Recht sprechen, das jenseits des Euphrat wohnt, nämlich allen, die das Gesetz deines Gottes kennen. Und wer es nicht kennt, denen sollt ihr es lernen. Ist es nicht unglaublich, wie Gott hier wirkt? Der König des aktuellen Weltreichs gibt einem jüdischen, also einem ausländischen Schriftgelehrten, ein Schreiben, in dem er ihn auffordert, dem Gesetz von Gott Geltung zu verschaffen. Er fordert ihn auf, jedem das Gesetz zu lehren, der es noch nicht kennt. Zudem gibt er ihm Gold und Silber mit, um sich die nötigen Opfertiere zu kaufen. Dieser Erlass löste unter Esras Gefährten sicherlich eine große Freude aus. Da erwarten wir doch, dass alle, die beim ersten Erlass 60 Jahre zuvor nicht nach Jerusalem zurückgekehrt waren, diese Möglichkeit wahrnehmen, oder? Alle, die mit Esra nach Jerusalem reisen wollten, konnten sich am Fluss Ahava versammeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass Esra mit vielen Rückkehrern rechnete. Doch er wurde sehr enttäuscht, da sich ihm nur wenige Juden anschlossen. Damit überhaupt noch genügend Priester und Tempeldiener mitkamen, musste er extra noch einmal Boten losschicken. Danach schlossen sich ihm noch 40 Priester und 220 Tempeldiener an. Diese waren für den Auftrag von Esra von großer Bedeutung, da er gesetzeskundige Leute brauchte. Der Grund, warum nur so wenige mitkommen wollten, war, dass es den Juden und besonders den Priestern im Exil sehr gut ging. Es gab schon Synagogen, wo sie das Gesetz lehrten, Gottesdienste leiteten und ihnen die Ausübung des jüdischen Glaubens gestattet wurde. Die meisten Juden, die zu diesem Zeitpunkt im Exil lebten, kamen dort zur Welt, wuchsen dort auf und taten sich vermutlich schwer, alles hinter sich zu lassen und in Jerusalem neu anzufangen, da die Stadt noch hauptsächlich in Trümmern lag. Doch in Jerusalem wurden zumindest Priester unbedingt benötigt, da der Tempeldienst wieder aufgenommen wurde. Diese zögerliche Haltung, aus dem Exil nach Jerusalem zurückzukehren, verwundert mich noch mehr, wenn man bedenkt, dass zwischen den ersten Rückkehrern unter Zerubabel und der zweiten Gruppe, die jetzt mit Esra ins verheißene Land zurückkehren soll, die Geschichte von Esther liegt. Und wir wissen alle, dass die Juden zu dieser bewegten und gefährlichen Zeit von Esther und Mordechai fast umgebracht wurden. Und trotzdem können wir bei der Geschichte von Esra sehr schön sehen, wenn wir die Hoffnung auf den einen, der uns helfen kann, nicht aufgeben, dann werden wir gesegnet. Ich möchte euch gerne ein Zitat aus Macht und Ohnmacht, Seite 313 vorlesen. Die Zeit war gekommen, in der es für sie gefährlich wurde, noch inmitten heidnischer Einflüsse zu leben. Angesichts dieser veränderten Verhältnisse hätten die Priester in Babylon schnell begreifen müssen, dass der Erlass insbesondere für sie ein Ruf war, nach Jerusalem zurückzukehren. Der König und seine Fürsten hatten mehr als das ihre getan, um den Weg dafür zu öffnen. Sie hatten reichlich Mittel zur Verfügung gestellt. Aber wo waren die Männer? Die Leviten versagten zu einer Zeit, in der die Entscheidung, ihre Brüder zu begleiten, andere veranlasst hätte, ihrem Beispiel zu folgen. Leider offenbarte sich darin die sonderbare Gleichgültigkeit der Israeliten im Lande Babylon gegenüber den Absichten Gottes mit seinem Volk. Stellen wir uns doch auch mal die Frage, gibt es in unserem Leben Situationen, in denen auch wir ein Bremsklotz sind, um Gottes Reich vorwärts zu bringen? An was liegt das? Was müssten wir ändern? Diese Fragen kann jeder für sich persönlich stellen. Ich habe für mich gelernt, dass wenn ich mit jemandem, der mir sehr nahe steht, darüber spreche, es mir viel einfacher fällt, etwas zu tun oder auch zu unterlassen. Ich habe letzthin einen Text aus Sprüche 27, Vers 17 gelesen, den ich sehr passend finde. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Gehen wir weiter in der Geschichte von Esra. In Esra 8, Vers 21 und 23. Esra 8, Vers 21 bis 23. Und ich, also Esra, ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigen, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten, für uns und unsere Kinder und all unsere Habe. Denn ich schämte mich, von König, Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Weg vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solche von unserem Gott, und er erhörte uns. Gott ist immer da, egal ob wir es gerade spüren oder nicht. Wir können uns in seiner Hand jederzeit geborgen fühlen. Deshalb lohnt es sich, Gott zu vertrauen, auch dann, wenn wir von Menschen enttäuscht werden. Wenn wir uns von ihm leiten lassen, dann kommt es gut, auch wenn Schwierigkeiten auftauchen. Denn Esra hatte sich durch eine Aussage dazu verpflichtet, sich ganz von Gott abhängig zu machen. Und es kam gut, weil er ihm vertraute. Das erinnert mich an eine passende Geschichte, die von einem jungen Offizier in der US Navy handelt, die ich euch gerne vorlesen möchte. Zum Ende seiner langen Ausbildung war er zum ersten Mal mit seinem Kriegsschiff in einem Überseehafen. Der Kapitän hatte ihm die Aufgabe übertragen, den Zerstörer aus dem Hafen heraus zu navigieren. Es war das erste Mal, dass der junge Offizier das Kommando über das riesige Schiff übernahm. Und er wollte alles perfekt machen. Als er anfing, seine Befehle zu erteilen, konnten alle erkennen, dass er sie gut gelernt hatte. Alles lief wie am Schnürchen und bald war das riesige Schiff in Rekordzeit aus dem Hafen ausgelaufen und auf dem Weg zurück in die Vereinigten Staaten. Kurz danach brachte der Funker dem jungen Offizier eine Nachricht vom Kapitän. Sie begann mit einem Lob. Junger Mann, Sie haben eine ausgezeichnete Leistung erbracht. Sie haben das Auslaufen schnell und in Übereinstimmung mit den Vorschriften vorgenommen. Aber es gibt eine ungeschriebene Regel, die Sie übersehen haben. Beim nächsten Mal sollten Sie sicherstellen, dass der Kapitän an Bord ist, ehe Sie ablegen. Der Kapitän war an Land gegangen, um bei der Hafenbehörde wichtige Papiere zu unterschreiben. In seinem Eifer hatte der junge Offizier ihn an Land zurückgelassen. Übertragen auf unser Leben zeigt diese Geschichte, dass wenn wir etwas Neues in Angriff nehmen, egal wie klug und feig wir uns fühlen, dass wir sicherstellen, dass unser Kapitän, Gott, mit an Bord ist. Wie schnell versuchen wir, auf unsere eigene Weisheit und Kraft zu bauen und hoffen, dass es gut geht. Manchmal funktioniert es auch über längere Zeit. Tauchen aber Probleme auf, dann sind wir auf uns alleine gestellt, einmal schnell verloren. Darum machen wir es wie Ezra. Bevor wir etwas in Angriff nehmen, nehmen wir uns doch Zeit, um für Gottes Beistand zu beten. Denn wir haben einen Gott, der gerne hilft, wenn wir ihn darum bitten. Auch wenn wir schwere Entscheidungen zu treffen haben oder nicht mehr weiter wissen, möchte er uns Weisheit schenken, das Richtige zu tun. Er hilft uns, wenn wir ihn darum bitten. Wie er es in Jakobus 1, Vers 5 verheißt. Das können wir auch gerne aufschlagen. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihnen geben. Denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Die Reise von Ezra und seinen Begleitern dauerte etwa 4 Monate und sie kamen sicher und behütet in Jerusalem an. Dazu möchte ich euch auch nochmal ein Zitat aus Macht und Ohnmacht, Seite 316 vorlesen. Ezra kam gerade zur richtigen Zeit in Jerusalem an. Ein einflussreicher Leiter wie er wurde dringend benötigt. Viele, die sich lange unter Schwierigkeiten abgemüht hatten, flößte sein Kommen Mut und Hoffnung ein. Gott hat es so geführt, dass diejenigen, die mit Ezra zurückkehrten, eine besondere Zeit enger Gemeinschaft mit Gott erlebt hatten. Die Erfahrung, die sie auf ihrer Reise von Babylon, von keiner menschlichen Macht geschützt, erlebten, hatte ihnen wertvolle geistliche Lehren vermittelt. Viele waren im Glauben erstarkt, als sie auf ihre entmutigten und gleichgültigen Volksgenossen in Jerusalem stießen, wurde ihr Einfluss bei der Erneuerung, die bald darauf begann, sehr spürbar. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Ihr habt jetzt einiges von Ezra gehört. Was ist euch geblieben? Was ist euch wichtig geworden? Die Geschichte von Ezra geht in Kapitel 9 noch weiter. Dabei geht es um die Mischehen, die zwischen israelitischen Einwohnern und den Heiden, die unter ihnen wohnten, entstanden sind. Und als Ezra davon erfährt, spricht er ein bewegtes und eindrückliches Bußgebet. In Kapitel 10, am Ende des Buches von Ezra, werden diese Mischehen aufgelöst. Da endet zwar das Buch, aber noch nicht seine Geschichte. Denn auch Nehemia berichtet über ihn. Diese interessanten und lehrreichen Geschichten kann ich euch wärmstens empfehlen, zu Hause nachzulesen. Schlussendlich kann man sagen, hat Ezra sein Ziel erreicht. Er hat es mit Hilfe der Priester geschafft, dass das Gesetz von Gott wieder in Jerusalem und in der Umgebung umgesetzt und befolgt wurde. Doch leider entstand später aus seiner edlen Motivation und seinem vollen Einsatz für die Durchsetzung des Gesetzes etwas, was den nachfolgenden Generationen zum Verhängnis wurde. Die Juden wollten auf keinen Fall mehr das Gesetz brechen und damit von Gott abfallen. Aus diesen Beweggründen entstand später leider das Pharisäertum. Zum Schluss möchte ich euch noch einmal 4 Punkte mit auf den Weg geben, die wir aus dem Buch oder aus der Geschichte von Esra für unser Leben lernen können. Und zwar, erstens, wenn Gott etwas verspricht, dann hält er seine Versprechen auch. Zweitens, wenn wir die Hoffnung auf den einen, der uns helfen kann, nicht aufgeben, dann werden wir gesegnet. Drittens, wenn wir uns von ihm leiten lassen, dann kommt es gut, auch wenn Schwierigkeiten auftauchen. Und viertens, Gott hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn wir ihn darum bitten. In diesen 4 Punkten ist Esra uns ein Vorbild. Ich wünsche euch und mir, dass wir wie Esra mit Gott unseren Lebensweg gehen können. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Liedtext aus dem Musical vorlesen, das ich am Anfang erwähnt habe, den ich sehr passend finde. Ja, du bist gut, du lässt uns nicht im Stich. Deine schützende Hand macht Mut, wir hoffen fest auf dich. Das Lob gehört dir, ja nur dir allein, weil du bist der einzige Herr und du machst wirklich frei. Herr, du bist gut. Amen.